Kangaroos on three, 1, 2, 3.
Kangaroos!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jump, dem Kängurus-Podcast, präsentiert vom Iserlohner Kreisanzeiger. Meine Stimme kennt ihr mittlerweile, ich bin's wieder, Kevin Kretzler, Redakteur beim IKZ und auch heute wieder mit zwei spannenden Gästen im Studio, diesmal zu zweit mal wieder. Ich begrüße einerseits den Julius und den David. Hallöchen ihr zwei.
Morgen.
Geht's euch gut soweit?
Ja, soweit alles gut.
Ja. Kann ich mich nur anschließen.
Sehr schön, sehr schön. Dann steigen wir hier auch direkt ein mit dem harten Tobak, der klassischen Frage direkt am Anfang. Wisst ihr noch, wer euch beide als allererstes mal so richtig nass gemacht hat?
Wer möchte zu, soll ich? Also ich würde einfach mal anfangen. Bei mir war das, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, im ersten Training in Iserlohn, in der Pro B. Da hat noch Alex Möller hier gespielt. Und da war dann eine Situation, wo ich im Lowpost war und den Ball bekommen sollte von, ich glaube, es war Toni damals. Und dann bekam ich den Ball und war eigentlich nur im Lowpost. Und als ich ihn dann hatte, war ich auf einmal außerhalb der Dreierlinie, weil Alex natürlich so ein bisschen geschoben hat. Ich glaube, der hat zweimal gehustet und ich stand schon da. Und dann meinte Dennis zu mir, ja Julius, jetzt ist hier Männerbasketball, ich kam gerade natürlich frisch aus der Jugend, jetzt musst du mal hier ein bisschen zeigen. Stand ich dann da und dachte mir, ja gut, dann zeige ich jetzt mal ein bisschen, hat dann nicht ganz so funktioniert. Beim nächsten Versuch stand ich, glaube ich, 2 Zentimeter weiter näher am Korb, aber ja, das kriegt man dann gerade, wenn man auf einer großen Position jung anfängt, oft mit, glaube ich.
Läuft das jetzt besser?
Häufiger.
David, wie ist es bei dir?
Ja, ich muss überlegen. Also so richtig vermöbelt wurde ich jetzt eigentlich noch nicht. Aber eine Sache, die noch in meinem Kopf ein bisschen ist, ich wurde einmal gepostert, also einmal wurde auf mich gedankt in meinem Leben.
Oh.
Und das war von Emil Loch, der hat hier letztes Jahr gespielt, also Grüße an Emil. Da erinnere ich mich noch dran. Das war auch im Training, habe ich nicht kommen sehen.
Gab es die Revanche denn irgendwann mal zumindest noch oder ist das jetzt für immer Teil deines Lebenslaufs?
Ist drin, kann man nicht löschen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, also das passiert jedem, ja.
Okay, ist abgehakt oder zieht er dich damit noch ein bisschen auf?
Nee, das nicht.
Okay. Ja, euch zwei kennt man natürlich schon seit ein paar Jahren als Teil der Kangaroos. Ihr hattet jetzt zuletzt nicht so viel Einsatzzeit gesehen, vor allem weil ihr gesundheitliche Probleme auch hattet, die bei dir, Julius, schon in der vergangenen Saison auch angefangen haben. Man hat es ja auch versucht, dann mit entsprechendem Athletiktraining zu verhindern, dass weiterhin irgendwelche Verletzungen da dann folgen. Aber vielleicht fangen wir bei dir mal an. Was hat dich da aus der Bahn geworfen und wo bist du gerade gesundheitlich? Weil man sieht dich ja im Training zumindest noch viel auf- und abrennen und individuell machen.
Ja, der Punkt ist, ich bin am Anfang der Saison eigentlich ganz gut reingestartet in der Preseason, also gesundheitlich. Ich hatte natürlich immer so die kleinen Sachen, die ich noch von der Saison davor verschleppt hatte. Da hatte ich im rechten Knie einen Innenband, Anriss und im linken Knie auch Probleme. Dann war das so, dass ich im Laufe der Saison häufiger auch mal ordentlich krank war mit irgendwelchen grippalen Geschichten und so. Und jetzt hatte ich kürzlich eine Verletzung im Sprunggelenk, bin ich umgeknickt, relativ stärker als sonst das schon mal vorgekommen ist und da musste ich dann eine Zeit lang noch ein bisschen mehr aufbauen, also mal ins Aufbautraining gehen, weil Toni, also in Rücksprache mit Toni, das auch so besprochen wurde, dass ich erstmal mich darauf konzentriere, wieder fit zu werden und nicht direkt wieder damit einsteige und direkt wieder umknicke. Ja, das ist leider so eine Geschichte, die sich immer ein bisschen zieht bei mir.
Ist das so größenbedingt auch dann bei dir? Ich meine, mit deinen 2,13 Meter bringst du ja auch ordentlich was mit.
Ja, das spielt da definitiv mit rein. Dann kommt noch dazu vielleicht, dass auch hin und wieder eine gewisse Masse fehlt, ne, die andere vielleicht mitbringen. Und ja, bestimmt ist das auch irgendwo eine Typfrage, wie verletzungsanfällig man jetzt am Ende ist.
Mhm. David, wie ist bei dir? Du warst ja auch zweimal direkt gesegnet diese Saison mit Verletzungen.
Ja, ich habe, muss ich leider sagen, ein bisschen Pech dieses Jahr. Habe auch in der Preseason gut angefangen, habe gut trainiert, war in einer sehr guten Form, aber dann kam halt so in der Mitte nach ein paar Wochen der Mittelhandbruch. Hab mich halt 3 Monate rausgehauen. Hab mich wieder gut erholt davon, war halt lange. Aber an sich bin ich wieder gut zurückgekommen, war dann nochmal 2 Wochen krank und hab mir dann ein paar Wochen später die Nase gebrochen. Also so ein bisschen der Rhythmus fehlt dieses Jahr. Jetzt gerade ist alles gut. Ich hoffe, es bleibt auch so.
Wann, du spielst ja jetzt mittlerweile auch wieder, stehst auf dem Parkett dann drauf. Ja. Nase sieht soweit gut aus von hier aus. Julius, wie ist bei dir? Wann sieht man dich wieder draußen zocken?
Ich bin jetzt wieder im Training, wieder da, habe auch zweite Regio schon wieder ein Spiel gemacht. Jetzt natürlich die Sache ist schwierig, sich dann wieder ranzukämpfen, ne, weil die anderen Jungs natürlich jetzt ununterbrochen im Training sind. Man weiß natürlich um die Situation, die aktuelle Lage. Das heißt, es wird sehr konzentriert gearbeitet, sehr hart gearbeitet und man hat jetzt auch natürlich keine Zeit, jetzt zu sagen, man integriert jetzt jemanden wieder voll neu rein, der wirklich komplett raus war. Und deswegen ist ja auch allen klar, wir haben natürlich auf meiner Position jetzt mit Ben, Johnny und Malik 3 Leute. Johnny spielt auch manchmal auf der 4 ein bisschen, aber an sich 3 Leute. Und das ist natürlich irgendwo dann auch eingespielt und es ist schwierig, sich wieder ranzukämpfen. Also ich will auf jeden Fall noch spielen, ich will auf jeden Fall noch ran, aber weiß natürlich auch um die Schwierigkeit, die da einfach besteht.
Siehst du da, aber du siehst da wahrscheinlich dann trotzdem Hoffnung und sonst würdest du ja wahrscheinlich auch nicht den Hintern aufreißen.
Dann ja, die sieht man natürlich immer, ja,
klar. Ja. Gehen wir mal einen Tacken weiter noch zurück. Wie seid ihr denn überhaupt zum Basketball gekommen? Ich hatte im IKZ-Interview gelesen, David, dass du beispielsweise zuerst dem Fußball zugetan warst.
Ja, tatsächlich erstmal Schwimmen. Also mein Vater war Wasserballer. Das heißt, ich musste echt von klein auf schwimmen lernen. Ich glaube, ich konnte früher schwimmen als richtig gehen und laufen. War lange beim Schwimmtraining, ein bisschen Wasserball auch gemacht, aber eher beim Schwimmen. Hab dann Fußball gespielt, das war mit so 8, 9 Jahren. Und hab dann irgendwann Basketball entdeckt. Zur Geschichte können wir ja gleich noch kommen, da wird meine Mutter sauer, wenn ich sie nicht erwähne. und dann habe ich eine Zeit lang alles 3 gemacht, also Schwimmen, Basketball, Fußball. Und irgendwann war dann halt eine Entscheidung. Basketball hat Spaß gemacht, ich war ganz gut darin und dann blieb es auch dabei.
Dann bring mal deine Mom doch direkt mal mit ins Spiel, damit wir das abgehakt haben.
Ja, eigentlich hatte ich nie irgendwas mit Basketball am Hut. Wir waren immer in Kroatien im Urlaub bei meiner Oma in so einem kleinen Dorf auf so einem, im ländlichen Teil Kroatiens. Und da war dann direkt daneben immer ein Basketballplatz mit auch Fußballtoren. Und ich habe eigentlich immer Fußball gespielt auf dem Platz, aber irgendwann meinte meine Mutter halt, ja komm, versuch mal jetzt hier ein paar Körbe zu werfen. Ich hatte eigentlich keine Lust, habe es aber trotzdem gemacht und irgendwie hat es Spaß gemacht. Und dann zurück in Deutschland habe ich mit meinem Bruder immer wieder gespielt, dann auf so einem Platz in der Nähe. Hat immer mehr Spaß gemacht und dann durch die Bekanntschaft meiner Eltern mit den Damen war dann halt ein Probetraining, lief auch gut und dann bin ich halt einfach geblieben.
Hat deine Mom denn irgendwie eine Verbindung zum Basketball oder hat sie einfach so gesagt, hier, nimm das Ding mal so an?
Einfach so.
Ja, aber hat ja funktioniert.
Hat funktioniert, genau.
Grüße an deine Mama auf jeden Fall, hat sie gut gemacht. Julius, wie ist es bei dir? Wie kamst du überhaupt zu dem Sport?
Ja, ich komme ja aus Dortmund, das heißt, notwendigerweise hat man mit Fußball angefangen, da gibt's gar nichts anderes und habe da ein paar Jahre gespielt, aber immer mehr natürlich so aus Spaß und war auch mehr Wille als Talent dabei, würde ich sagen. Ich stand dann im Tor am Ende, den Fähigkeiten am Ball entsprechend und dann habe ich irgendwann aufgehört, ich glaube mit 14 oder so war das, hatte ich einfach keine Lust mehr und dann habe ich mir einfach was Neues gesucht und bin dann irgendwie auf Basketball gekommen, habe dann aber auch, also ich habe dann in der U16 angefangen und habe dann auch eher so aus Spaß gespielt, also nicht wirklich auf Leistungssportniveau, das hat sich dann mit der Zeit irgendwann ergeben durch einen Trainer, den ich dann in Dortmund hatte, der mich da ein bisschen mehr rangebracht hat, also wenn er zuguckt, schöne Grüße an Tobi da. Und dann kam es dazu, dass ich dann irgendwann mit 18, also U19, dann zu Phoenixhagen bin in der NBBL und hätte dann da eigentlich eine Saison gespielt. Dann war das so, dass dann Corona war, Saisonbetrieb wurde eingestellt, also so richtig leistungstechnisch und richtig im Profisport oder erweiterten Profisportbetrieb bin ich auch erst hier bei den Kangaroos gelandet in der Saison 21, 22 war das.
Wie kam denn der Weg von dir aus hierher nach Iserlohn?
Ich war damals bei Phoenix und dann ging es darum, dass ich halt auch noch in der Herrenmannschaft soll. Und dann war halt die Überlegung, gehe ich jetzt in Hagen irgendwo? Und dann war ich hier halt auch in Iserlohn beim Probetraining. Da war Dennis Schirwan damals noch Trainer von der zweiten Regio. Das hat mir einfach hier in Iserlohn sehr gut gefallen, was mir halt auch der Verein für Möglichkeiten geboten hat. Und habe ich mich sofort wohlgefühlt. Und deswegen bin ich von vornherein gerne hier hingekommen.
Das klingt gut.
David, du sagst. Kurz dazu.
Jetzt kommt.
Weißt du auch ganz genau, sein allererstes Training, da war ich nämlich auch anwesend. Es war Lockdown-Zeit, oder?
Ja.
Da hatten wir draußen Training an so einem Freiplatz und ich weiß ganz genau, als er kam und ich war so, wer ist er denn jetzt? Was ist das für ein Lulatsch? Und eigentlich konnte er nicht so viel, aber er konnte blocken. Und er hat mich in dem Training, ich glaube, ich mindestens 5-6 Mal weggeblockt. Ja, und dann irgendwann kam er halt zu uns in die Halle.
Zu meiner Ehrenrettung muss ich mich mit 12 Kilo weniger vorstellen. Also da war also durchaus an dem Lulatsch viel dran.
Ja, okay. Aber deine Meinung hat sich jetzt geändert. Du bist wahrscheinlich jetzt auch froh, dass er Teil des Teams ist,
so,
oder?
Schon.
Hätte ich jetzt auch gesagt. ja, David, ich hatte auch gesehen in einem Artikel, dass du bis zu deinem 16. Lebensjahr laut eigenen Angaben wohl lediglich einen einzigen Dreier getroffen hast. Also wenn man jetzt mal guckt, das sind jetzt 4 Jahre her und wer sich Spiele der Regio anguckt oder eben auch der Pro B, das sieht mittlerweile ja ganz, ganz anders aus.
Ja.
Wie kam denn dieser Schritt in dieser kurzen Zeit?
Ja, also ich war nie ein guter Werfer. Das ist aber auch sehr viel Kopfsache und ich war in der Jugend halt immer Zug zum Korb, Zug zum Korb. Das habe ich nur gesehen, den Korb und nie den Wurf von außen. Habe den dementsprechend auch nicht trainiert und hatte auch nicht das Selbstvertrauen da drin. Und richtig bekommen habe ich den dann durch unseren alten Trainer Miloš Stanković, der ist jetzt in Paderborn. Der hat dann mit mir so einen Sommer lang wirklich durchgehend den Wurf trainiert, richtig dran gearbeitet, bis ich halt diesen Rhythmus drin hatte, bis ich das Selbstvertrauen drin hatte. Und dann ist es halt nur, wie oft man den trainiert und den benutzt. Und dann halt immer mehr benutzen in den Spielen, im Training. Und irgendwann sitzt der.
Ist das jetzt was, wo du dann auch richtig viel Zeit und Energie reinsteckst und sagst, okay, den Zug zum Korb, der ist sowieso dann da. Ich nehme jetzt hier jeden Tag irgendwie noch 100 Würfe oder so?
Ja, man muss auf jeden Fall dran arbeiten. Weil wenn man mal ein, zwei Wochen nicht dran arbeitet, dann merkt man schon so ein bisschen, die Richtung stimmt nicht ganz. Also man muss schon doch am besten nach jedem Training, wenn die Zeit da ist, ein paar Würfe nehmen, um den Rhythmus beizubehalten, um die Wurfform beizubehalten. Aber trotzdem den Zug zum Korb auch weiternehmen. Also den muss man trotzdem weiter trainieren, weil auch das ist sehr viel Kopf, sehr viel Selbstvertrauen und sehr viel so eine Schnörkellosigkeit, dass man nicht drüber nachdenkt, einfach macht. Ja.
Woher kommt dieses Selbstvertrauen dann, dass man sagt, mache ich jetzt dann, wenn vorher halt der Drive ja eigentlich so das Mittel deiner Wahl war und der Wurf so gar nicht?
Ja, man muss halt diesen Punkt überschreiten, um zu sehen, dass man es kann. Wenn man den Wurf oft genug trainiert, oft genug übt und er auch irgendwann reingeht, dann muss man sich halt selbst überwinden und den halt im Spiel auch mal nehmen. Und dann wächst man an den Situationen halt und merkt, ah, okay, es klappt ja doch auch im Spiel. Und von da an ist dann immer leichter.
Jetzt haben wir gerade schon festgehalten, seid schon lange dabei. Ne? Gut, du hast jetzt ein bisschen später angefangen, Julius, aber du, David, beispielsweise, du bist ja auch schon Teil des Jugendteams entsprechend gewesen. Seid ja nicht unbedingt alter Hasen in dem Game, aber habt schon ein bisschen was gesehen. Was würdet ihr denn sagen, sind so Lektionen, die ihr vielleicht für euch schon mitgenommen habt aus dem Spiel?
Ja, also eine wichtige Lektion bei mir gerade, die ich jetzt persönlich für mich habe, gerade durch viele Verletzungen, die ich auch hatte, immer dranbleiben, sich jetzt nicht unterkriegen lassen von so einzelnen Sachen, die im Weg liegen. Das war also nicht nur Verletzungen, vor allem auch über Corona habe ich das gemerkt, weil bei mir es ja wirklich so war, dass ich angefangen habe, das leistungsmäßiger zu machen und dann war sofort Lockdown und alles zu und alles weg. Und dass man, wenn man dranbleibt und einfach auch auf sich guckt und auf seine eigene Entwicklung und weiter an sich arbeitet, dass das dann durchaus irgendwann rewarded wird. Also bei mir war es so, dass dann nach dieser Lockdown-Zeit, wo ich mir sehr unsicher war, auf welchem Level bin ich jetzt, dann mir einfach gesagt wurde, dann komm jetzt zum Pro-B-Training und trainiere einfach mit. Und auf einmal war man Teil des Teams. Und das war dann einfach irgendwo auch eine Frucht der harten Arbeit, die man halt reingesteckt hat.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Harte Arbeit ist auf jeden Fall das A und O. Ich finde auch, Geduld ist sehr wichtig, weil es wird immer Phasen geben, die gut laufen, die schlecht laufen. Und dann halt die Geduld aufzubringen, die Disziplin aufzubringen, nicht zu viel nachzudenken und dran zu bleiben und zu sagen, ja, komm, es wird schon, mach einfach weiter deinen Weg, das ist sehr wichtig.
Gerade Geduld stelle ich mir für einen Jungen sehr schwierig vor.
Ja.
Weil man ja auch wahrscheinlich auch sofort irgendwie auf einem gewissen Level sein möchte und der Weg dahin ja in einem, im Sport, wie in vielen Bereichen des Lebens auch, unfassbar weit ist.
Ja.
Wo holt man diese Geduld dann auf einmal her?
Ja, gute Frage. Man muss sich halt einfach dazu zwingen. Man hat halt keine andere Wahl. Also entweder man ist jetzt deprimiert, will ich jetzt nicht sagen, aber man denkt halt zu viel nach oder man sagt sich selbst, ja komm, bleib dran, schau was wird, arbeite weiter. Also es ist halt so eine Frage der Einstellung. Ja.
Was würdet ihr denn sagen, wir haben jetzt einmal so auf das Persönliche, wie ihr euch entwickelt habt, entsprechend Geduld gelernt etc. Was würdet ihr sagen, wie habt ihr euch sportlich weiterentwickelt? Du hast das gerade einmal kurz skizziert, dass du wahrscheinlich den Wurf jetzt da auch mit reingebracht hast in dein Spiel. Was würdet ihr sagen, wie habt ihr euch sportlich noch weiterentwickelt in den Jahren?
Ja, bei mir ist auf jeden Fall so ein gewisser Punkt an Athletik. Also auch wenn das viele, die mit mir zusammenspielen, vielleicht jetzt nicht ganz sofort sehen, aber ist das auf jeden Fall, vielleicht sieht David das, der mich dann schon ein paar Jahre mehr kennt, ist da auf jeden Fall ein Sprung passiert irgendwann, wo ich dann also gerade gelernt habe, auch ein bisschen härter zu spielen, so körperlich irgendwo, ich muss da immer noch sehr, sehr viel dran arbeiten. Das ist der eine Punkt und ich glaube auf der anderen Seite so ein gewisses Spielverständnis, was man sich aneignet, wo man am Anfang immer noch, wenn man reingeht, gar nicht so richtig weiß, wo muss ich jetzt wie langlaufen und sich so ein bisschen an seinen paar Abläufen festklammert, die man irgendwie hat und mittlerweile halt dann so ein bisschen ein Gefühl irgendwie fürs Spiel entwickelt hat, dass man weiß, wo muss ich jetzt gerade stehen oder dass man weiß, in meinem Fall, wo muss ich jetzt gerade vielleicht einen Block stellen und das merkt man dann tatsächlich auch immer sehr, dass im Laufe der Zeit, je mehr man spielt, je mehr man auch mit erfahrenen Leuten zusammenspielt und sich bei denen was anguckt, sich das dann entwickelt.
Mhm. David, wie ist das bei dir?
Ja, ich würde auch sagen, auf jeden Fall das Körperliche hat sich entwickelt. Also man ist halt selbst erwachsener geworden, man ist halt deutlich physischer geworden, dementsprechend das Spiel auch. Und halt, wie Julius meinte, das Spielerische, also das Taktische, weil man halt in der Pro B schon gut taktikorientiert spielt und da halt Situationen schnell lesen muss, schnell erkennen muss und dann halt ohne viel nachzudenken, handeln muss. Ja.
Jetzt haben wir gerade auch schon festgehalten, du bist eben seit der Jugend schon hier, bist auch gebürtiger Iserlohner.
Genau.
Hat das irgendeine Bedeutung für dich, dass du jetzt wirklich von hier kommst und so lange auch dem heimischen Verein die Treue hältst?
Ja, ist schon eine Bedeutung, wenn man hier geboren ist, hier das Basketballspielen erlernt hat, ist halt schon eine Verbindung, so eine Heimatverbindung und so ein Ziel halt mit dem Verein viel zu erreichen. Das ist schon in meinem Kopf, ja.
Ist das irgendwie dann auch ein Ziel, möglichst lange hier zu sein?
Ja, also wenn die Situation es hergibt, ja, aber ich halte mir erstmal alles offen.
Okay. Ja, wie sieht denn euer Leben abseits davon aus? Ihr seid ja beide auch Studenten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was treibt ihr abseits vom Basketball überhaupt?
Ja, also bei mir ist es so, ich studiere ja Jura und ich bin gerade in der Vorbereitung auf meinen erstes Staatsexamen. Jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, das ist schon eine sehr, sehr stressige Phase. Also lerne ich sehr viel aktuell. Es ist wirklich so, der Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, der Alltag an solchen Tagen ist sehr geprägt von Lernen und Training. Und man hat natürlich seine paar Momente, die man sich auch mal Freizeit rausnimmt, aber man setzt sich hin, fängt an mit dem Lernen, steht auf, fährt zum Training. So sieht's meistens aus. Und abseits davon, ich nehme ja auch immer viel raus, dass man noch Freizeit mit Freunden und Familie verbringt. Aber es ist schon sehr nur durch diese beiden Sachen geprägt.
Wie schaffst du denn da überhaupt den Spagat, wenn das Jurastudium ja so unfassbar zeitintensiv ist, aber der Sport ja eigentlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt mit Training morgens, Training abends, Spiele am Wochenende?
Ja, ich würde sagen, es gibt immer solche und solche Tage. Es gibt Tage, wo man das Gefühl hat, man kriegt beides irgendwie nicht richtig hin. Man muss jetzt aufstehen vom Lernen, obwohl man eigentlich noch will und geht dann zum Training und ist irgendwie auch fertig und nicht bei 100% der Leistungsfähigkeit. Dann hat man aber auch Tage, also habe ich hin und wieder auch mal häufiger über einen gewissen Zeitraum, sage ich mal so, wo ich das Gefühl habe, dass die beiden Sachen sich sehr gut ergänzen. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese Kopfarbeit, wo man sich einfach hinsetzt und sich über eine Stunde irgendwas durchliest, was halt was völlig anderes ist als beim Training stehen und man läuft hoch und runter und muss die ganze Zeit schnell reagieren auf irgendwelche Sachen. Und da hat man dann auch manchmal das Gefühl, dass sich das gut ergänzt und man dann so frisch bleibt und besser dabei einfach.
Ja. David, wie ist das bei dir? Was treibst du?
Ja, ich bin Maschinenbaustudent gerade in Dortmund, also hier in der Nähe. Ich habe auch Klausurenphase, also ich muss genau wie Julius gerade schön lernen. Und wie er schon sagte, man muss halt irgendwie die Balance zwischen beidem finden. Und da ist halt der Sport extrem wichtig, weil der bringt dir von Grund auf diese Disziplin mit, diese Selbstorganisation, weil die ist entscheidend. Wenn man sich nicht selbst organisieren kann, dann kann man beides vergessen. Also man braucht echt Disziplin, sich den Tag zu strukturieren, zu wissen, ah, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich zum Training, jetzt lerne ich das und im Voraus zu planen, wann man was jetzt auch wirklich braucht.
Wo siehst du dich dann später, wenn es mit der Basketballkarriere dann irgendwann mal abgehakt ist?
Ja, wenn die Karriere irgendwann vorbei ist, dann, ich kann jetzt noch keinen genauen Bereich nennen, aber gut, Ingenieursbereich ist ja klar. Eventuell in Richtung Autos, Automobilindustrie oder Luft- und Raumfahrt ist so ein bisschen ein Gedanke von mir, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Also das kommt noch.
Hast du noch Zeit?
Ich bin auch noch im dritten Semester, also ich habe erstmal noch viel zu tun.
Ja. Julius, wie ist das bei dir? Weißt du schon, an welcher Seite der Anklagebank du sitzen möchtest?
Ja, also ich habe auch noch relativ viel Zeit, auch wenn ich mich jetzt gerade auf die erste Prüfung vorbereite, da kommt auch noch viel Zeit hinterher, wo man eher so im allgemeinen Bereich ist und man hat Gebiete, die einen mehr interessieren, aber ich habe das auch ganz gerne, dass man sich da einfach noch gar nicht so festlegt und sich breit aufstellen kann und mit ganz vielen Sachen beschäftigen kann.
Glaubt ihr, Basketball hilft euch irgendwie im Studium oder vielleicht auch mit Blick auf den Job hinterher?
Ja, glaube ich schon, weil ich glaube, ein Studentenalltag ist halt schon sehr locker und das hat man ja auch übers Sommersemester, wenn keine Saison ist, mal ein bisschen häufiger. Man merkt so, man hat nicht im Studentenalltag nicht wirklich Verpflichtungen. Man kann donnerstags feiern gehen, man kann auch mittwochs schon feiern gehen und ist auch alles schön, das hat man auch alles gerne. Aber durch den Sport lernt man halt schon, sich zu strukturieren und man arbeitet halt auch und man arbeitet jeden Tag und man muss dann auch da sein und man muss dann auch Leistung bringen und das gibt einem schon viel mit.
Magst du das auch, David?
Also Disziplin habe ich ja gerade schon genannt und witzigerweise habe ich jetzt am Wochenende mit zwei Teamkollegen darüber geredet, wie das denn so einen Einfluss auf den Job haben kann und da war halt Teamwork, Teamarbeit das Stichwort. Weil man halt lernt, im Team zu arbeiten, man lernt, eine bestimmte Rolle einzunehmen, man lernt, füreinander da zu sein, alles zu geben für einen anderen. Und das ist, glaube ich, im späteren Beruf extrem wichtig und, denke ich, auch sehr angesehen.
Hilft da auch ein bisschen der Einfluss von deinem Vater vielleicht, der eben, wie du gesagt hast, Wasserball gespielt hat, aber eben auch auf einem professionellen Niveau?
Genau, auf jeden Fall. Der hat halt sehr früh, hat er mich gelehrt, in Sachen Disziplin, gut zu sein, war immer der größte Kritiker von mir, aber auch der größte Fan. Das ist sehr wichtig, weil man muss sich auch immer selbst kritisieren können. Man muss sich selbst an die eigene Nase fassen können. Weil wenn man zu viel von sich hält, dann kann es ganz schnell bergab gehen. Und da war mein Vater sehr wichtig.
Ja. Gibt's das bei dir auch irgendwie, Julius, dass du da jemanden hast? In der Familie oder sonst vielleicht irgendwie im Umfeld, ein enger Freund oder sowas?
Also, was jetzt Thema Leistungssport angeht, also mein Vater wird jetzt darauf bestehen, dass er sehr hoch Billard gespielt hat. In der Familie belächeln das alle ganz gerne, obwohl er da schon sehr investiert war und es dann halt auch irgendwo der Leistungsgedanke war, wenn auch bei minimalem Bewegungseinsatz. Aber daher habe ich auch so ein bisschen diesen kompetitiven Ehrgeiz, dass man was erreichen will, auch abseits jetzt einfach von Lernen, Studium, sondern dass man auch an der Seite einfach Sachen hat, wo man hart an sich arbeitet und Wettkämpfe bestreiten will.
Ja. Die Wettkämpfe bestreitet ihr auch für die zweite Regio. Das kriegen die normalen Fans vielleicht nicht unbedingt mit, die sonst in der Matthias-Groß-Halte sind, um die Pro-B-Mannschaft anzufeuern. Wo liegen da für euch so die Unterschiede zwischen Pro-B und Regio? Einerseits vielleicht in Bezug auf Training, vielleicht Aufwand, der dahinter steckt, die Spiele. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja wahrscheinlich nicht ein und die gleiche Welt.
Ja, ist auf jeden Fall die Intensität. Also OB hat eine deutlich höhere Intensität als die zweite Regio. Schwer zu vergleichen sogar. Und halt das Taktische will ich jetzt gar nicht so schlecht reden in der Regio, weil da oft auch sehr gute ältere Spieler spielen, die halt einfach nicht mehr auf hohem Niveau sind und noch ein bisschen weiterspielen wollen. Aber an sich geht's halt um die Geschwindigkeit, die Intensität, die Physis. Und die ist halt deutlich höher in der Pro B.
Merkst du das auch, Julius?
Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass gerade bei uns im Training, dadurch, dass Toni ja auch Trainer von der zweiten Regio ist, eine ganz andere Intensität jetzt drin ist. Man auch sehr schnell spielt und versucht, sehr physisch zu spielen. Aber bei mir ist natürlich gerade ein immenser Unterschied dazu, zur Pro B, dadurch, dass ich in der Pro B regelmäßig gegen Leute spiele, die so groß sind wie ich, so schwer sind wie ich. Und in der zweiten Regio, gut, wenn Malik jetzt mittrainiert, ist das was anderes. Dann sind wir natürlich, haben wir jeweils einen Gegenspieler, aber dass man sonst halt Leute hat, die nicht so groß sind, die auch ja leichter nicht unbedingt, aber einen anderen Körperschwerpunkt haben, eher Richtung Wampe als breite Schultern und das macht schon einen großen Unterschied, gerade in dem Bereich.
Wie kommt ihr denn mit dieser Doppelbelastung dann klar, dass ihr für zwei Teams dann noch spielen müsst in eurer, ja, in Anführungszeichen Freizeit?
Ja, es ist schon anstrengend. Es gibt echt Wochen, wo man es spürt auf jeden Fall in den Beinen und in anderen Körperteilen. Aber am Ende macht es ja trotzdem Spaß. Man kriegt gute Minuten in der Regio, kann, wenn es gut läuft, auch mal gewinnen. Also man macht es halt nicht ohne Grund. Das Gefühl danach ist immer ein positives.
Ja, man hat natürlich auch völlig unterschiedliche Rollen. Man muss dann in der zweiten Regio, gehört man auf einmal zu den Leuten, die Verantwortung tragen und von denen auch erwartet wird, dass die was leisten, während man jetzt in den anderen, also in der Pro B im Training oder auch im Spiel, dann steht man da und hat dann 10 erfahrenere Spieler um sich rum, die einem alle sagen, hier, mach das mal so und die dann auch von einem jetzt nicht höchste Leistung erwarten, dass dann dieser Sprung, den man da machen muss. Und wo ich dann auch auf den Unterschied merke, wenn mal zweite Regio trainingsfrei, spielfrei oder so war und man war jetzt nur in der Pro B, kommt man da auf einmal hin und auch wenn das Niveau natürlich nicht so hoch ist, merkt man, ich muss auf einmal was ganz anderes machen. Und die Belastung an sich, die finde ich jetzt nicht so übermäßig höher durch zweite Regio, weil natürlich in der Pro B jetzt auch nicht die Minuten da sind, die man geht, wie jetzt bei anderen Jungs aus der Mannschaft. Aber ja, ich finde, das ist vor allen Dingen so der Spagat, den man da macht.
Wollt ihr mal ein bisschen näher auf eure Aufgaben auch eingehen? Einerseits im Pro-B-Team und einmal in der Regio, David?
Ja, im Pro-B-Team würde ich sagen, bin ich so ein Energizer, also vor allem defensiv geprägt. Energie von der Bank geben, verteidigen über das ganze Feld. Wenn der Wurf da ist, dann den offenen Wurf halt auch nehmen. Und halt alles fürs Team geben. Ich habe jetzt keine große Scoring-Rolle oder sonst irgendeine Einlage, aber halt die Energie mitzubringen und zu kämpfen. Wie ist in der Regio, der Wechsel ist halt genau das Gegenteil. Also auch die Energie bringen natürlich, weil ich als Vorbild vorangehen muss. Für die jüngeren Spieler hört sich ein bisschen lustig an, weil ich immer der Jüngere war. Aber jetzt gibt's noch Jüngere als ich. Denen als Vorbild dienen und halt trotzdem das Team nach vorne zu bewegen, das heißt schon seine Punkte auflegen und das Spiel prägen auf jeden Fall.
Mhm. Julius, wo siehst du dann deine Rolle, weil du ja gerade auch noch gar nicht so lange dann dabei bist?
Ja, also ich kann mich da überwiegend anschließen. Bei mir ist noch der große Unterschied, dass in der Pro B auf meiner Position ich stelle Blöcke, ich roll zum Korb, ich hole einen Rebound und gebe den Ball sofort wieder weiter und ich kriege dann vielleicht irgendwann einen Pass und so muss versuchen, den Ball zu finishen. Und in der Regio ist es dann so, da muss man dann auch gute Entscheidungen treffen. Man spielt natürlich immer noch seine Position. Ich fange jetzt nicht auf einmal an, in der Regio auf der 3 zu spielen oder so und mach jetzt das Spiel richtig. Aber es wird halt schon erwartet, dass du von der Qualität bessere Entscheidungen triffst, wo du halt in der Pro B, das ist der Unterschied, eigentlich gar keine Entscheidung triffst. Es ist nicht so, dass in der Pro B dann mehr verziehen wird, das ist sowieso auch so, aber es ist eher der Unterschied zwischen Entscheidung treffen und gute Entscheidung treffen müssen und gar keine Entscheidung treffen. Und das ist jetzt, würde ich sagen, für mich der größte Unterschied, der noch zu dem dazukommt, was David natürlich auch gesagt hat.
Ja, okay. Passend dazu haben wir auch die erste von einigen Zuhörerfragen, die ich euch hier mal präsentieren wollte. Denn Matze würde da ganz gerne was von euch beiden wissen.
Wer würde was wissen?
Matze.
Hey David, hey Julius. Ich hätte auch noch eine kurze Frage für euch. Wie würdet ihr eure Führungsrolle in der zweiten Regio beschreiben? Wie wichtig ist euch diese auch?
Ja, also ich habe es gerade schon ein bisschen angebrochen. Man muss ein Vorbild sein. Das heißt, egal ob jetzt Regio oder Pro B, ich werde auf jeden Fall alles auf den Platz lassen und bis zu den letzten paar Prozent spielen. Sprich, harte Defense spielen, zu den Rebounds gehen, viel rennen, sich nicht zu schade sein für irgendwelche Einsätze und halt den Rest des Teams mit sich mittragen und halt trotzdem noch darauf achten, dass man auch schon seine Statistik auflegt, weil das halt für den Ausgang des Spiels wichtig ist.
So eine Führungsrolle legt ja auch jeder ein bisschen anders aus. Die einen sagen, ich führe, indem ich als gutes Beispiel vorangehe. Andere achten darauf, dass sie vor allem verbal auch die Leute mitnehmen. Wie siehst du da deinen Führungsstil?
So ein Mix aus beidem. Also ich tendiere wahrscheinlich eher zum Vorbild. Das ist mir ein bisschen wichtiger. Aber ich bin auch in bestimmten Situationen, werde ich auch den Jungen auf jeden Fall verbal weiterhelfen, die ein bisschen motivieren, denen sagen, was jetzt vielleicht besser zu tun ist oder zu unterlassen ist. Also es ist so ein Mischmasch aus beidem.
Mhm. Julius?
Ja, bei mir ist eher so, dass ich versuche, ein bisschen mit den Spielern zu reden. Für mich ist das natürlich auch eine ganz neue Rolle. Also gerade in der zweiten Regio zu dieser Saison hat sich das nochmal stark geändert, dass man auf einmal der Älteste ist oder mit der Älteste, mit so ein, zwei Ausnahmen. Und dann nochmal im Vergleich zu den letzten Saisons eine ganz andere Rolle hat, also wirklich vorangehen muss und das auch erwartet wird, dass man bestimmtes Spielverständnis nicht nur selber hat, sondern auch den anderen beibringt. Und ich versuche dann immer viel mit den jungen Spielern zu reden oder stehe immer für Fragen offen, wenn die irgendwas wissen wollen, zu irgendwelchen Spielzügen, wie irgendwas vielleicht ein bisschen effektiver laufen oder so. Und ja, ich habe dann aber auch gemerkt, so über die Zeit, dass mir das auch durchaus Spaß macht, das ja irgendwie irgendwo vielleicht ein bisschen was beizubringen, bilde ich mir zumindest auf mich ein.
Ja gut, das werden die Kleinen in Anführungszeichen ja sicher auch zu schätzen wissen, dass man sich da auch die Zeit nimmt. Ja, wir haben noch ein paar andere Fragen. Von wem diese Frage kommt, könnt ihr euch mit Sicherheit denken. Wie ist Elias als Teamkollege?
In der zweiten Regio oder in der Pro B?
Oh, dann gerne beides. Fangen wir mit der Pro B an.
Ja, das war jetzt eher, also Elias ist als Teamkollege jemand, auf den man sich auf jeden Fall immer verlassen kann und wo man sich auch drauf verlassen kann, dass egal ob zweite Regio oder Pro B, er wirklich immer 100% gibt. Und in der zweiten Regio, um sich mal ein bisschen darauf zu konzentrieren, ist auf jeden Fall die Sache, dass es ihm Anliegen ist, da Spiele zu gewinnen und da alles zu geben, obwohl er natürlich auch sagen könnte, er nimmt sich da jetzt zurück und konzentriert sich mehr auf Pro B. Und das ist das, was mir da immer bei Elias besonders auffällt.
Ja,
David, ja, also mit Elias spiele ich jetzt schon sehr lange. Der ist ja in der U16 irgendwann zu uns gekommen, da habe ich auch schon mit ihm gespielt und habe viel mit ihm erlebt. Und inzwischen kann ich auf jeden Fall sagen, dass er ein sehr enger Freund von mir ist. Und ein super Mensch, und ihr wisst es sicher aus dem Podcast, er ist ein extrem großer Kämpfer, hat eine super Mentalität und gibt niemals in seinem Leben auf. Und das schätze ich sehr an ihm.
Er hatte auch noch eine weitere Frage an dich. Mit wem verstehst du dich am besten im Team? So wie so ein klassischer Elias.
Ja. Also ich verstehe mich mit allen sehr gut, das muss ich sagen. Wenn ich jetzt Leute hervorheben muss, dann sind das wahrscheinlich Elias und Toni. Toni war ja auch mein Mitspieler vor ein paar Jahren noch, oder letztes Jahr sogar noch. Kommt halt auch aus Kroatien, wir sprechen dieselbe Sprache und deswegen ist da auch eine gute Verbindung zwischen uns beiden.
Eine Frage, die noch an euch beide ging. Was motiviert euch jeweils weiterzumachen? Gerade weil wir auch gerade das Verletzungsproblem angesprochen hatten, aber auch da kämpft ihr euch ja durch. Was motiviert euch immer wieder am Ball zu bleiben? Fangen wir mit dir an, Julius.
Ja, auf der einen Seite natürlich irgendwo eine Leidenschaft, die man, also nicht nur irgendwo eine Leidenschaft, die man hat, aber eine Passion, die dahinter steht, das also Basketball zu spielen. und dann auch auf jeden Fall auch eine Verpflichtung, die man gegenüber dem Team spürt. Es kommt natürlich, ist nicht alles nur aus einem selber heraus, eine Motivation, sondern einfach auch gegenüber dem Kollektiv-Team fühlt man sich verpflichtet, weil man zusammen ein gemeinsames Ziel hat, das man erreichen möchte und zusammen kämpft, um das Minimale von dem Ziel zu erreichen oder egal, wo man gerade steht. Aber daher kommt auch einiges.
Ist das bei dir, David?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich finde halt, ich habe jetzt mit 9 Jahren angefangen damit und es wurde dann in den Laufe der Jahre immer mehr und mehr. Und man hat halt sehr, sehr viel Zeit investiert von klein auf, um irgendwann ein Ziel zu erreichen. Und das jetzt nur wegen ein paar Rückschlägen oder Verletzungen aufzugeben, ist halt, könnte ich mir selbst nicht verzeihen. Und das ist halt die Motivation, immer weiterzumachen, weil man hat sehr viel Freizeit aufgeopfert, eventuell Sachen, die man viel lieber gemacht hätte. Man ist oft an Grenzen gegangen des Körpers, die man eigentlich nicht gerne macht, aber die einem weiterhelfen. Und deswegen bleibt man immer dran, weil das jetzt einfach aufzugeben ist halt, dann wäre alles umsonst gewesen. Und das ist nicht vereinbar mit mir selbst.
Ja, das klingt gut. Julius, du einerseits Dortmunder, David, du studierst entsprechend in Dortmund. Was sind die besten Spots zum Feiern in Dortmund?
Da müsst ihr ihn fragen.
Also erstmal, ich könnte jetzt sehr in die Tiefe gehen, aber mal an der Oberfläche kratzen, ist so, dass in Dortmund natürlich die Kneipenkultur da ist. Also man kann auf jeden Fall schön in Kneipen gehen, da gerade wenn es irgendwie um Borussia Dortmund Spielbetrieb ist, dann ist auch sehr viel voll. Feiern gehen, ja, da gibt's natürlich die paar Clubs, wo man hingehen kann in der Stadt gut. Ich würde immer sagen, gibt's schon schöne Spots, aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Je nachdem, wo man herkommt, wo man auch mal sonst feiern ist. Und ja, also wie gesagt, sonst, ich habe da auch eine sehr voreingenommene Sicht auf Dortmund. Ich lasse da auch nicht gerne mit mir drüber reden, was kritische Einstellungen angeht. Und ich kann aber jedem empfehlen, mal ein paar Kneipen da einen Besuch abzustatten.
Das klingt gut.
Also ich bin kein großer Feiertyp. Ich gehe jetzt nicht regelmäßig auf irgendwelche Partys wie Julius. Aber wenn ich einen Ort auswählen müsste, dann ist es der Tempel, also der Signal Iduna Park. Und das am besten
Stadion.
Nee, Tempel, so nennen wir den. Und am besten auch nach einem Sieg, also da sehe ich mich dann schon.
Wo seht ihr euch denn dann in Iserlohn? Habt ihr da einen Lieblingsort, sei es jetzt zum Feiern oder einfach so, um ein bisschen Zeit zu verbringen?
Ja, Lieblingsort ist bei mir das Heidebad. Das habe ich auch neulich in einem Interview schon mal gesagt. Das ist halt schon das schönste Freibad hier in der Region auf jeden Fall. Da habe ich halt als Kind sehr viel Zeit verbracht. Da habe ich auch wahrscheinlich das Schwimmen gelernt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und bin halt jeden Sommer dort. Deswegen ist das schon nach der Halle, wahrscheinlich, obwohl Halle, nee. Nehmen wir nur das Freibad, ist schon mein Lieblingsort.
Hast du auch einen, Julius?
Ja, also ich könnte euch jetzt viel erzählen von einem, wie viel Freizeit ich hier verbringe. Aber es konzentriert sich schon mehr auf die Halle bei mir. Und man war hin und wieder mal so ein bisschen unterwegs. Letzte Saison mit der Mannschaft waren wir, glaube ich, ein- oder zweimal hier auch in Iserlohn unterwegs. Was mir mal auffällt, ist eine sehr schöne Stadt und gerade für jemanden, der eher aus einer industriegeprägten Gegend kommt, ist gerade dieses Waldstadtgefühl auch eine schöne Abwechslung immer, wenn ich mal in Iserlohn unterwegs bin.
Ja, lässt sich schon aushalten, würde ich sagen.
Ja.
Ja, kommen wir zu unserer letzten Kategorie, der gefürchteten Top 5. Da würde mich vorher mal interessieren, ich hätte in einem mittlerweile einem Jahr alten Reel gesehen, dass Drake bei dir auf der Nummer 1 war. Ist das immer noch so? Oder? Ja. Okay. Wie sieht's bei dir aus, Julius? Bist du auch ein bisschen dem Rap zugetan?
Ja, bei mir wechselt das immer sehr stark. Jetzt gerade höre ich gerne ein paar Klassiker, ein bisschen.
Bisschen Beethoven.
Ja, nee, nicht Klassik, eher Klassiker, Beethoven, ja, ist mir da ein bisschen zu aufwühlend meistens. Rap höre ich auch immer wieder ganz gerne, über den Sommer auch, aber es ist, wie gesagt, immer sehr wechselnd alles bei mir.
Okay, dann starten wir hier mal ein kleines Battle. Und zwar würde ich euch nicht bitten, eine individuelle Top 5 zu bilden, sondern gemeinsam eine Top 5 zu entwickeln von den besten Rap-Songs, die man gehört haben muss.
Die besten, ja, na gut. Das ist schwer.
Genau.
Weil das ist halt ein riesiges Feld. Dann gibt's noch diese 80s, 90s Rap-Songs, die man auch hört. Also ich muss auch sagen, bei mir schwankt's immer. Mal höre ich so das eine Genre, mal das andere. Mal höre ich auch gar keinen Rap. Ich glaube, wir machen sehr viele Leute unzufrieden und wütend auf uns, wenn wir
das machen. Das glaube ich auch, zumal wir da, ich glaube, David wird jetzt 5 Sachen von Drake draufpacken. wo ich mich jetzt auch bestimmt in weiten Teilen anschließen könnte, finde ich jetzt, kann ich auch einiges abgewinnen, aber.
Wird mir jetzt auch schwerfallen, ja, mich zu entscheiden.
Dann sagen wir einfach mal 5 Songs, losgelöst von Rap und dass das die besten aller Zeiten sind, sondern einfach 5 Songs eurer Meinung nach, die man generell mal gehört haben sollte.
Ja, fang du an.
Ich muss auch sagen, ich höre auch gerne mal Bon Jovi und ich finde, seine Songs muss man auf jeden Fall gehört haben. Also, wie heißt der nochmal?
Living on a Prayer. Oder?
Living on a Prayer. You Give Love a Bad Name. Das sind 2 wichtige.
Ich glaube, wer das gerne hört, hört auch bestimmt gerne Depeche Mode, aber ist halt, für die älteren Zuhörer wird das kein Geheimtipp sein.
Aber wenn es ein Song ist, den man mal gehört haben soll.
Auf jeden Fall.
Was bringst du da dann rein? Enjoy the Silence?
Enjoy the Silence, auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen.
Okay, dann haben wir schon mal 2, beziehungsweise eventuell sagen wir 3, wenn wir You Give Love a Bad Name mit reinnehmen.
Wenn wir in dem Bereich waren, das war ganz lustig, vor einem Regio-Spiel, da haben wir, also vor den letzten beiden Heimspielen, hat David sich mit der Box verbunden und einfach mal Wind of Change angemacht.
Oh ja, den müssen wir auch.
Das ist vielleicht für ein paar Leute ein bisschen zu Depri, aber es aber war
den
schon...
Den haben wir gefühlt.
Es war schon sehr intensiv emotional. Und auch irgendwo eine gute Vorbereitung vorm Spiel. Jetzt vielleicht nicht 10 Minuten vorher, aber so eine Stunde vorher macht das schon mal.
Okay, ich wollte schon sagen, so richtig halb heulend irgendwie ins Spiel starten.
Da habe ich so gewonnen an dem Tag. Also.
Oh, okay, also sollte man vielleicht öfter machen.
Muss was genau gemacht haben, ja.
Okay, Wind of Change nehmen wir dann wahrscheinlich auch noch mit rein.
Ja, jetzt müssen wir ein bisschen in der Rap-Schiene bleiben, sonst nimmt uns das ja keiner ab.
Ich überlege, ich muss ja jetzt einen Drake-Song, muss ich ja jetzt hier reinbringen.
Ja, klar.
Können wir auch zwei draus machen.
Ja. Ich finde Passion Fruit von Drake extrem gut. Den höre ich auch jahrelang schon. Den nehme ich mal mit rein und es gibt viele sehr gute, aktuell Search and Rescue. Ja, komm, nehmen wir den.
Noch ein Bonus-Track für dich, Julius?
Bonus-Track, nö, da würde ich mich anschließen im Grunde.
Okay, ihr habt es hier gehört, packt es in eure Spotify-Playlist. Okay, ja, das wäre es dann auch schon für die heutige Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr 2 da wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne, danke schön.
Wir hören uns dann wieder am 4. April vor dem nächsten Heimspiel, denn wie immer jeden Donnerstag vor dem Heimspiel gibt's die neue Folge. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls ihr nur zugehört habt, das Ganze gibt's auch auf dem Kangaroos YouTube-Kanal mit Bild zu sehen, falls ihr die Jungs hier auch mal in Farbe sehen wollt. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!